Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, immer noch einen Schritt weiter und noch einen und noch einen. Das kann ganz schön anstrengend sein. Wer zum Beispiel einen Berg erklimmen will, der macht es so. Der geht einen Schritt nach dem anderen. Das kann, wenn es bergauf geht und steil ist, ganz schön eine Herausforderung sein. Jedenfalls dann, wenn ich vielleicht noch nicht genau weiß, wie weit ist es denn noch? Ja, wenn ich den Gipfel im Blick habe, wenn ich weiß, wo es hingeht, wenn ich erahne, ich schaffe das, dann ist es was Schönes. Aber auch ein bisschen anstrengend. Immer einen Schritt nach dem anderen zu machen. Eine Herausforderung. Erst recht, wenn ich den Weg nicht kenne. Und wenn ich nicht weiß, wann bin ich am Ziel. Kennen Sie das? Ja, eigentlich brauche ich nicht fragen. Natürlich kennen Sie das. Wir wandern im Moment so durch eine Zeit, in der wir ja alle noch nicht genau wissen, wie geht's weiter. Wo ist das Ziel? Wann sind wir am Ziel? Wann können wir durchatmen? Wir sind gefordert. Wir brauchen Durchhaltevermögen, Ausdauer. Der eine mehr, der andere weniger, aber irgendwie sind wir alle miteinander im Boot und gehen einen Schritt nach dem anderen. Vielleicht gleichen wir darin einer Frau, von der ich heute im Rahmen unserer Bibelwoche erzählen will. Einer Frau, die sich anzuschauen lohnt. Der Evangelist Lukas erzählt uns im 18. Kapitel das Gleichnis von der bittenden Witwe. So ist sie, diese Geschichte in meiner Lutherbibel überschrieben. Die Geschichte von einer Frau, die sich in ihrer Not an einen Richter wendet. Eine Geschichte mit vielen spannenden Einzelheiten. Ich will sie uns aus drei Blickwinkeln, aus drei Perspektiven erzählen. Wir können diese Geschichte lesen und hören, zunächst einmal als die Geschichte einer hartnäckigen Frau und eines ungerechten, heute würden wir sagen, korrupten Richters. Über diese Witwe erfahren wir erstmal nicht besonders viel, außer dass sie eben eine Witwe ist. Und das ist schon eine Beschreibung, die einiges aussagt. Als Witwe musste man damals nicht besonders alt sein. Es kann sein, muss aber nicht. Aber wenn eine Frau Witwe ist, dann heißt das ziemlich sicher, dass sie doch in einer schwierigen Situation ist. Wenn ihr Mann stirbt, dann fehlt ihr der Ernährer, also der, der fürs Geld gesorgt hat, fürs Essen und der Rechtsbeistand. Das, kann ihr nicht angelastet werden. Das war einfach so damals im System, in der Gesellschaft, dass die Männer die waren, die die Rechte wahrgenommen haben und die verdient haben. Witwen waren zum Beispiel nicht automatisch erbberechtigt. Also, sie war schnell Spielball eines männerdominierten Systems, kann man sagen. Und es blieb ihr nicht viel mehr übrig, als tatsächlich, wie es dann eben auch erzählt wird, hartnäckig zu sein. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als einfach dran zu bleiben und immer wieder hartnäckig ihr Recht einzufordern. Der Evangelist hat häufig von solchen Menschen erzählt. Menschen, die am Rand stehen, die sich kaum noch selber helfen können. Die Hirten in der Weihnachtsgeschichte zum Beispiel sind die ersten, von denen er da erzählt. Auch sie, gerade sie, gerade diese Menschen, die sich selber nicht mehr helfen können, sind Teil von Gottes Geschichte. Sie werden zu Identifikationsfiguren für alle die, die heute sagen, mir wird Unrecht getan, ich leide unter einem System, in dem ich mich selber nicht zurechtfinde. Arme, einsame, hilflose Menschen. Oft bleibt ihnen nur hartnäckig zu kämpfen. Erst recht dann, wenn sie, wie die Witwe in unserer Geschichte, auf einen korrupten Richter treffen. Also auf einen, der sich nur um sich und um seinen Vorteil kümmert, so heißt es. Er hat scheinbar kein Interesse daran, wirklich Recht zu sprechen, wirklich für Gerechtigkeit zu sorgen. Er schiebt die Geschichte sogar dann auf die lange Bank. Er will sich nicht kümmern, er zögert, er zaudert. Er will lange nicht. So steht's da. Erst spät, scheinbar, kommt er wirklich ins Überlegen. Aber nein, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nicht, weil er plötzlich zu einer besseren Einsicht gekommen wäre. Nicht, weil er sich ein Gewissen zugelegt hat. Nein, schlicht, weil er Angst hat. Angst davor, dass ihm diese hartnäckige Witwe irgendwie, seinen Ruf zerstören könnte, weil sie ihm peinlich werden könnte, weil sie einfach die Abläufe stört. Eine echte Lösung wird dann trotzdem nicht berichtet. Nein, aber immerhin ein innerer Monolog, also ein inneres Gespräch des Richters mit sich selber, der dann schließlich und endlich doch sagt, ja, ich will Recht schaffen. Wir könnten uns freuen an dieser Stelle. Wir könnten uns mit der Witwe freuen und sagen, ja, schön, endlich wird ihr Recht getan. Aber genau genommen ist dieses Einlenken ein Skandal. Er steht ihr ja nicht bei, weil sie Recht hat oder weil er plötzlich ihr Recht sieht, sondern einfach wieder aus Eigennutz, um sie sich vom Hals zu halten. Es wird deutlich, in diesem System kommt's gar nicht drauf an, Recht zu haben, sondern darauf, das Recht durchzusetzen, einzufordern, einzuklagen. Wohlwollen des Gerichts oder ein guter Rechtsanwalt. Ja, das ist nötig. Letztlich gewinnt sogar die Selbstsucht des Richters die Oberhand. Welche Botschaft hören wir aus dieser Geschichte? Zunächst einmal, ich höre daraus, die Welt wird schonungslos ehrlich betrachtet. Da wird nichts geschönt, nichts irgendwie durch eine rosa-rote Brille hindurch angeschaut. Das ist auch im Glauben wichtig. Keine Illusionen. Es gibt Unrecht. Es gibt Systeme, die nicht gut sind. Es gibt Menschen, die sich in solchen unguten Systemen bewegen und für das Unrecht sorgen. Aber das ist ja nur die eine Seite. Wir hören auch die Hoffnungsbotschaft. Selbst in schwierigsten Umständen kann was gut gehen. Hartnäckigkeit lohnt sich, ja. Wo Menschen hartnäckig ihr Recht einfordern, da kann sich was verändern, auch wenn die Motive nicht besonders edel sind. Vielleicht ja auch, wo wir das sehen, wo wir sehen, dass Menschen Unrecht getan wird, da sollen wir hartnäckig sein, da sollen wir das wahrnehmen, uns einsetzen. Lasst uns Acht haben auf die Witwen, auf die Hirten, auf die Kinder. Ja, von all denen erzählt Lukas. Und er erzählt auch oft genug, wie ihnen geholfen wird und wie neue Hoffnung entsteht. Wie sie und dass sie Teil von Gottes Geschichte sind. Und damit auch Teil unserer Geschichte. Das war die eine Sicht der Dinge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber es gibt noch eine andere. Neben dieser weltlichen, könnte man sagen, eine geistliche, eine Sichtweise, die der Evangelist selber vorschlägt, indem er nämlich erzählt, es geht darum, dass sie, also die Jünger, die Jesus zugehört haben, dass sie alle Zeit beten und im Gebet nicht nachlassen sollen. Also nicht nur handeln, hartnäckig, das Recht einfordern, sondern auch hartnäckig beten. Vielleicht kommt uns das ein bisschen seltsam vor auf den ersten Blick, aber ich kann das eigentlich gut nachvollziehen. scheinbar ging es den Jüngern nicht nur in der Welt so, im Handeln, sondern auch im Beten, in der Beziehung zu Gott, dass das nicht selbstverständlich war, dass es gut ist, wenn da einer ist, komm, mach weiter, bleib dran. Im 11. Kapitel des Lukas-Evangeliums lesen wir den Satz, Herr, lehre uns beten, sagen die Freunde zu Jesus. Zeig uns, wie das geht. Mach uns einen Vorschlag, nimm uns mit, damit wir das Beten lernen. Auch das Beten war nicht selbstverständlich. Und ja, man kann das ja auch irgendwie nachvollziehen. Vermutlich kannten die Menschen damals, ich kenn's auch, Sie vermutlich auch, diese Erfahrung, dass ein Gebet nicht erhört wird. Also, jedenfalls nicht so, wie ich mir das vorstelle, wenn ich bete. Nicht sofort, nicht so, wie ich gedacht habe. Die Krankheit scheint zu siegen. Menschen, die uns nahe sind, erfahren trotz Gebet und Fürbitte Unrecht. Ja, das Leben läuft nicht so, wie ich es gedacht habe, obwohl ich doch so oft darum zu Gott gebetet habe. Und irgendwann bin ich an dem Punkt, wo ich denke, ja, lohnt sich das noch zu beten? Ist es denn wirklich gut? Hat es denn wirklich einen Sinn, zu glauben, zu hoffen, Gott zu bitten? Seid beharrlich im Gebet. Ja, solche Sätze lesen wir häufiger in der Bibel. Paulus hat es auch so gesagt. Haltet an am Gebet. Diese schöne Formulierung aus der alten Luther-Übersetzung ist mir da im Kopf. Lasst nicht nach. Lasst nicht nach, mit Gott zu ringen. Geht ihm auf den Keks. Wenn es bei einem korrupten Richter funktioniert, bei einem, der es gar nicht gut meint, dann sollte es doch bei einem, der es gut meint, erst recht funktionieren. Dann sollte doch da, ja, sich erst recht was bewegen. Eine spannende Perspektive, finde ich. Und zugleich die Frage, wie stellen wir uns Gott denn dann vor, wenn wir so nervig ihm auf den Keks gehen sollen? Ist er der, der Gebete erhört? Und wenn ja, tut er das vielleicht, weil er von uns genervt ist? Eigentlich ja fast eine unerhörte Vorstellung. Aber vielleicht darf man den Vergleich da auch nicht in allen Details ziehen. Ich höre das so. Gott lässt sich von unseren Gebeten bewegen. Ein Vater, ein Papa mag manchmal vom Drängeln seiner Kinder genervt sein. Und vielleicht gibt er auch einfach manchmal nach, weil er seine Ruhe haben will, weil er das Quengeln nicht mehr hören mag. Aber wenn das so ist, dann steht er da dahinter. Seine Kinder sind ihm nicht egal. Sie sind ihm wichtig. Es macht was mit ihm, wenn sie zu ihm kommen, wenn sie mit ihm sprechen. Und sei es, dass sie halt drängeln, das lässt ihn nicht kalt. Und es ist gut so, dass ein Papa nicht ungerührt bleibt, wenn Kinder quengelnd zu ihm kommen. Eine Mama natürlich auch. Und ich glaube, dass wir uns Gott so vorstellen können. Einer, der mitfühlt, ja, der sich bewegen lässt, der sich auf uns einlässt, der unsere Gebete, Wünsche, unser Drängeln hört, dem das nicht egal ist. Das klingt sehr menschlich, aber für mich eine Vorstellung, die zu unserem Glauben dazugehört, dass Gott nicht der kalte, nackte Fels ist, der Stein, an dem alles abprallt, sondern einer, der hört, mit dem ich reden kann, bei dem ich das Vertrauen habe, wenn ich zu ihm spreche, ja, dann tut sich was. Dann geht es an sein Herz. Dann bewegt sich was. Bei ihm und ich denke auch bei uns. Das macht auch was mit mir. Im Gebet, ja, kommt etwas zusammen, was sonst schwierig nur zusammenkommen kann. Nämlich, dass wir die Wirklichkeit wahrnehmen, wie sie ist, aber eben auch dieses Vertrauen, diese Hoffnung haben, dass etwas weitergeht, dass sich was verändert. Ich kann das leichter aushalten, wenn ich es mal ausgesprochen habe, wenn ich mich damit an Gott wende. Im Übrigen, Jesus hat es auch so gemacht. Vor den wichtigen Stationen seines Lebens, vor großen Entscheidungen und schwierigen Phasen hat er gebetet, hat er sich zurückgezogen. Ja, ganz zu Beginn, sogar 40 Tage lang, war er in der Wüste, um das Gebet zu suchen. Heute habe ich viel zu tun, also muss ich viel beten. Dieses bekannte Wort kennen Sie sicherlich auch. Also, hartnäckig beten, dazu werden wir auch eingeladen. Und dann vielleicht noch ein letztes, zumindest ganz kurz, eine letzte Perspektive. Man könnte sie die Gottesperspektive nennen oder die Ewigkeitsperspektive. Die ersten Christen haben auf die Ankunft Gottes, auf die Wiederkunft Jesu in dieser Welt gewartet. Wenn der Menschensohn kommen wird, so klingt's im letzten Satz an. Ja, wenn er kommen wird, aber er kommt noch nicht. Das haben sie gespürt, das haben die Menschen irgendwie realisiert. Es dauert noch. Wir müssen noch warten. Wir müssen durchhalten. Bis zu dem Moment, in dem Gott wirklich richtet und Recht schafft für alle. Da ist vom Menschensohn die Rede. Das ist für mich etwas Tröstliches, Spannendes und Tröstliches zugleich, denn da klingt an, dass der, der am Ende Recht spricht, der am Ende die Welt vollendet, der sagt, ich bin Anfang und Ende, dass der schon da ist, dass der als Mensch zu uns gekommen ist, dass er mit dem Witwen und Waisen und mit den Kindern am Tisch sitzt und auch bei uns. Dass er da ist, wo wir warten, wo wir zaudern und zögern, wo wir hartnäckig dranbleiben, wo wir miteinander unterwegs sind. Da ist er nicht weit weg. Da ist er bei uns. Tja, wer eine lange Wegstrecke zurücklegen will, wer einen Berg besteigen will oder wer vielleicht einen Marathon laufen will, der tut sich leichter, wenn er nicht alleine ist. Wenn er diese Strecke alleine laufen muss, dann wird's hart. Ja, wer einsam auf der Straße einen Marathon rennt, der braucht viel innere Stärke. Wer zusammen mit Hunderten oder Tausenden unterwegs ist, der schwimmt mit, der wird getragen von dieser Gemeinschaft. Und so wünsche ich uns, dass wir das spüren, dass wir nicht alleine unterwegs sind, dass Jesus Christus an unserer Seite ist. Ja, und dass wir dadurch Kraft bekommen, hartnäckig zu sein in diesen Zeiten, hartnäckig zu beten, hartnäckig, ja, uns für das Recht einzusetzen, für das Recht derer, die sich nicht helfen können. Dass wir die Ausdauer bewahren und in all dem auf Gott vertrauen. Und ich möchte das zum Schluss ausdrücken mit den Worten, die Jesus uns dafür gegeben hat. Es braucht nicht immer viele Worte, um hartnäckig zu beten. Manchmal helfen diese ganz alten, die uns auch Lukas überliefert hat. Und wenn Sie mögen, beten Sie gerne zu Hause mit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen.